Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Der Abschied vom Bruttoinlandsprodukt, warum dieser Index höchstens die halbe Wahrheit erzählt. Die Vorboten einer Schizophrenie, welche frühen Hinweise die Krankheit möglicherweise ankünden. Und der Schatz in der Ostsee, wie Forscher das vor 500 Jahren versenkte Flaggschiff der schwedischen Marine entdeckten. Das sind die Themen dieser Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Gerade in der Wirtschaftskrise kommt es fast täglich in den Nachrichten vor. Das Bruttoinlandsprodukt, oder kurz BIP. Mit diesem Index, dem BIP, messen Ökonomen die Wirtschaftsleistung eines Landes und Regierungen nutzen dieses BIP als Leitlinie für ihre Politik. Grob nach dem Motto, steigt das BIP, geht es dem Land gut. Doch es regt sich zunehmend Widerstand gegen das Konzept BIP und wie die Zahl eingesetzt wird. Hauptkritik, das BIP sei blind gegenüber sozialen und ökologischen Aspekten des Wohlstands. Nun arbeiten Wissenschaftler an umfassenderen Indikatoren. Thomas Häusler berichtet.
Vielleicht haben Sie schon einmal etwas vom Bruttonationalglück gehört. Und vielleicht haben Sie etwas über diesen Index geschmunzelt, der vom Königreich Bhutan verwendet wird. BNG statt BIP, Nationalglück statt Inlandsprodukt. Doch Bhutans Suche nach einer Alternative zum wirtschaftsfixierten BIP sei ernst zu nehmen, sagt Pablo Munoz von der Universität der Vereinten Nationen in Bonn.
I think we might be totally outdated with GDP.
Der Indikator BIP ist überholt. Er wurde um 1940 in den USA entwickelt, in Zeiten des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Damals machte es Sinn, das Wirtschaftswachstum als Messgröße für den Wohlstand zu verwenden.
70 years later, we are still, when you listen to some of Obama, maybe is worried how his economy is going to grow. But we don't ask how we are doing in other terms much.
Doch heute hat das Wachstum enorme Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Dies muss ein Wohlstandsindex in Rechnung stellen.
Bereits der Entwickler des BIP, der spätere Ökonomie-Nobelpreisträger Simon Kuznets, warnte davor, seinen Indikator als alleiniges Maß für den Wohlstand zu verwenden. De facto ist in den letzten 70 Jahren aber genau dies geschehen, sagt Pablo Munoz. Dabei könne das BIP komplett falsche Signale an eine Regierung aussenden, die damit die Strategien für ihr Land steuere.
You can deplete all your forests, all your minerals, and GDP will be recording positive changes.
Ein Land könne sämtliche Wälder abholzen, die Bodenschätze plündern, sein BIP aber vermelde Wachstum, also Wohlstand, bis der letzte Baum gefällt und der letzte Tropfen Öl gefördert ist. Pablo Munoz ist der wissenschaftliche Direktor eines UNO-Projekts, das an einem neuen, umfassenden Maß für den Wohlstand arbeitet. Als UNO-Initiative hofft man, eine breite Akzeptanz zu finden. Das Fernziel, in Zukunft sollen alle Staaten den umfassenden Wohlstandsindex, wie das Forscherteam seinen Indikator getauft hat, verwenden.
Für unseren Index messen wir die Bestände eines Landes, Wälder, Fischbestände, Öl oder Gas. Neben diesem sogenannten Naturkapital messen wir auch das menschliche Kapital, die Bildung und Gesundheit zum Beispiel. Dazu kommt die Leistung der Wirtschaft.
Pablo Munoz und sein Team haben den Wohlstandsindex für 20 Länder berechnet, und zwar rückwirkend für die Periode von 1990 bis 2008, um die Entwicklung betrachten zu können. Australien zum Beispiel hat laut dem herkömmlichen Indikator, dem wirtschaftsorientierten BIP, in diesen 18 Jahren gut abgeschnitten. Um 2,2% stieg das BIP pro Jahr. Der Wohlstandsindex sank aber um jährlich 0,05%. Ursache dafür ist die Ausbeutung von Bodenschätzen und die Zerstörung der Natur. In Indien wuchs das BIP in der untersuchten Periode gar um 120%. Aber gratis war das nicht zu haben.
We hear that India is growing fast, but they might be not progressing as fast as we think, because natural capital has decreased for about 30% respect to the levels of 1990.
Die Bodenschätze verringerten sich, die Umweltschäden nahmen zu, sodass das sogenannte Naturkapital um 31% zurückging. Zusammengenommen stieg der neue Wohlstandsindex um bescheidene 3%. Der umfassende Wohlstandsindex ist so angelegt, dass er ein vollständigeres Bild geben soll als andere Indikatoren, die von verschiedensten Organisationen entwickelt werden, zum Beispiel Bhutans Glücksindex oder der bekannte ökologische Fußabdruck. So kann der Wohlstandsindex den Regierungen fundierte Hinweise geben für die Zukunftsplanung. Indien etwa hat von 1990 bis 2008 zwar über 150% mehr Güter und Infrastruktur produziert, aber die Gesundheit und Bildung seiner Bevölkerung nahm nur um bescheidener 25% zu. Das heißt, der wirtschaftliche Fortschritt wird nur ungenügend spürbar für die Menschen und er fließt zu wenigen Bereichen, die dauerhaften Wohlstand versprechen. Ein Kind aus dem Dorf, das lesen und rechnen lernt, kann für lange Zeit etwas für die Gesellschaft leisten. Ein heute produzierter Computer aber landet in einigen Jahren auf dem Müll. Pablo Munoz ist vorsichtig, wenn man ihn fragt, wie schnell der Wohlstandsindex das Bruttoinlandprodukt BIP ablösen könnte. Auch beim BIP habe es Jahre gedauert, bis alle Staaten es übernommen hätten. Die Debatte sei nun eröffnet. Und am Nachhaltigkeitsgipfel der UNO, der übernächste Woche in Rio de Janeiro stattfindet, wolle man weiter dafür werben. Zu guter Letzt entscheide die Politik.
Wohlstandsindex statt BIP. Der Beitrag von Thomas Häusler. Die Schizophrenie. Die Schizophrenie ist eine der schwersten psychischen Krankheiten überhaupt. Die Patienten hören Stimmen, sie haben Wahnvorstellungen und andere Symptome, wie zum Beispiel Gefühlsarmut. In der Regel bricht die Krankheit sehr früh aus, in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Dass Schizophrenie sich auch schon früh erkennen lässt, das zeigt eine große Übersichtsstudie. Sie umfasst über 1000 Personen, die noch nicht erkrankt waren, aber wegen verschiedener Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprobleme einen Arzt aufgesucht hatten. Das internationale Forschungsteam, das die Studie ausgewertet hat, kann nun einige besonders frühe Symptome für Schizophrenie benennen. Katharina Boxler hat mit dem Studienleiter Stefan Borgwart von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel über die Resultate gesprochen.
Stefan Borgwart, Menschen, die jetzt noch nicht krank sind, aber ein hohes Risiko tragen, später einmal allenfalls an einer Schizophrenie zu erkranken. Was unterscheidet die von gesunden Menschen?
Wir haben insgesamt sehr viele Studien weltweit verglichen mit insgesamt etwa 1200 Hochrisikopatienten und etwa 1000 Gesunden und haben gesehen, dass die Patienten mit einem Hochrisiko sich in ganz verschiedenen kognitiven Bereichen, also Aufmerksamkeit, Konzentration, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, räumliches Gedächtnis, visuelles Gedächtnis, dass in all diesen Bereichen sich die Patienten bereits vor Ausbruch der Erkrankung, der späteren Erkrankung, unterscheiden im Sinne von verminderten Leistungen in diesen Bereichen.
Also man sieht da schon, dass sie gewisse Defizite haben. Nun haben Sie ja auch geschaut, wie diese Patienten mit diesen diffusen Symptomen sich später entwickelt haben und haben gesehen, jene 30%, die später tatsächlich eine Psychose entwickelt haben, die zeigen noch andere Defizite im Vorfeld der Erkrankung.
Genau, es sind nicht unbedingt andere, aber es sind spezifische Defizite, die nur die Patienten haben oder verstärkt die Patienten haben, die dann tatsächlich eine Psychose entwickeln. Und das sind Defizite des Gedächtnisses und der Sprachkompetenz. Diese beiden Defizite sind dann spezifischer für eine spätere Entwicklung einer Psychose. Man muss aber darauf hinweisen, dass das Gruppenunterschiede sind, auf die wir hier sprechen. Also nicht jeder Mensch, der jetzt ein Gedächtnisproblem hat oder dessen Sprachkompetenz nicht sehr stark ist, wird eine Psychose entwickeln.
Wenn jetzt Spezialistinnen und Spezialisten so einen Patienten, eine Patientin quasi identifizieren, sagen können, dieser junge Mensch läuft Gefahr, später allenfalls eine Schizophrenie zu entwickeln, macht man da den Leuten nicht einfach auch Angst, weil der größere Teil wird keine Psychose entwickeln?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Erstens muss man dazu sagen, die Patienten melden sich, weil sie leiden. Also es ist nicht so, dass wir auf die Patienten zugehen und nach Patienten suchen, sondern es sind Menschen, die Probleme haben, die zum Hausarzt gehen, die zum Psychiater gehen, die zu ihren Lehrern gehen, wenn sie jung sind. Also es sind hilfesuchende Menschen. Wenn wir dann nach sehr umfassenden Abklärungen, nach vielen Gesprächen zum Ergebnis kommen, ja, sie gehören zu dieser Hochrisikogruppe, dann reflektieren wir das gemeinsam in einem Gespräch und überlegen, was das für den individuellen Patienten heißt. Es kann durchaus sein, dass das zu einer Verunsicherung des Patienten beiträgt, wir nehmen das dann aber auf. Und man muss auch sagen, wie Sie schon angesprochen hatten, nur in Anführungszeichen 30% entwickeln dann tatsächlich eine Psychose. Die anderen 70% werden wieder gesund und haben nie Probleme.
Das heißt also, diese 70% dieser Hochrisikogruppe, die eben dann später keine Psychose entwickeln werden, die machen sozusagen sowas wie eine Adoleszentenkrise vielleicht durch, wie sie andere junge Menschen auch durchmachen, eben mit, sagen wir, Leistungsabfall in der Schule oder Konzentrationsproblemen, Schlafproblemen und so weiter.
Ja, genau, man kann das so nennen. Das sind ganz, ganz unspezifische Symptome, die dann im Nachhinein betrachtet gar nichts mit einer Psychose zu tun haben. Und solche Beschwerden wie Konzentrationsverlust oder Konzentrationsdefizite, Stimmungsschwankungen, Deprimiertheit, das sind natürlich Beschwerden, die auch fast alle Menschen mal im Leben durchmachen.
Sie haben es angesprochen, es ist auch sehr diffizil, einem Menschen zu sagen, du gehörst zur Hochrisikogruppe und deine Symptome weisen darauf hin, dass du mit einem Drittel Wahrscheinlichkeit später eine Psychose entwickeln wirst. Wenn Sie das einem Patienten, einer Patientin sagen, was können Sie diesem Menschen anbieten an Therapie, bevor dieser Mensch eigentlich krank ist?
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, in kurzen Abständen, monatlich oder dreimonatlich, sich bei uns in der Früherkennungssprechstunde weiter behandeln zu lassen. Wir bieten Gespräche an. Es sind Psychotherapien, also verhaltenstherapeutisch orientierte Psychotherapien, die wir anbieten. Konkret heißt es, dass man den Umgang mit diesen Symptomen lernt. Also was mache ich, wenn ich so einen Schatten wahrnehme? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das? Wir erklären den Patienten oder besprechen auch mit den Patienten unsere Konzepte von den Erkrankungen. Also was sind die Grundlagen dieser Wahrnehmung, die die Patienten haben? Was sind die biologischen Modelle, aber was sind auch die sozialen und psychologischen Faktoren, die dazu beitragen? Also es ist in keinster Weise eine ungünstige oder deprimierende Situation, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Situation, wir erkennen Risiko und können dann aber frühzeitig gegensteuern. Das ist die Implikation.
Was raten Sie einer Familie, die eine familiäre Belastung hat? Was sollen Eltern tun, wenn sie merken, meine jugendliche Tochter, mein jugendlicher Sohn, der ist so ein bisschen komisch, der wird mürrisch, der zieht sich zurück?
Dann würde ich raten, sich beim Hausarzt vorzustellen, mit dem das zu besprechen und seine Einschätzung einfließen zu lassen oder aber sich direkt in Früherkennungszentren, die gibt es in allen großen Städten in der Schweiz, in Zürich, in Basel, Genf, überall gibt es diese Zentren und dort sich abklären zu lassen.
Die frühen Zeichen einer schweren Krankheit. Katharina Boxler hat mit Stefan Borgwardt von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel gesprochen über die Früherkennung von schizophrenen Psychosen. Die aktuelle Studie des internationalen Forschungsteams ist erschienen in der Zeitschrift Archives of General Psychiatry. Und nun zu den Kurzmeldungen. Forschende haben das komplette Erbgut eines Embryos entziffert und das bloß mit Hilfe von etwas Blut und Speichel der Eltern. Anita von Mond.
Die Genetiker und Bioinformatiker aus dem US-amerikanischen Seattle haben also keinen Eingriff im Mutterleib vorgenommen.
Sondern sie haben das Genom des ungeborenen Kindes indirekt bestimmt, aus dem Blut der Mutter.
Im Mutterblut schwimmt nämlich immer auch etwas DNA des Kindes, kleine kindliche Genstückchen. Dieses verstückelte kindliche Erbgut haben die Forscher in einem aufwendigen Verfahren entschlüsselt. Und danach haben sie es mit dem Erbgut der Eltern verglichen. So konnten sie feststellen, welche genetischen Variationen das ungeborene Kind hat.
Mit anderen Worten, Sie können also auch Störungen im Erbgut des Kindes erkennen.
Und dies in einem weit größeren Umfang, als das heute möglich ist. Und auch ohne, dass es dazu einen invasiven Eingriff wie heute etwa die Fruchtwasserpunktion braucht. Zwar ist das neue Verfahren noch nicht anwendungsreif. Doch kommt in Deutschland und dann auch in der Schweiz demnächst ein gezielterer Bluttest auf den Markt, der die Chromosomenstörung Trisomie 21, also das Down-Syndrom, feststellen kann. Und weitere solche Tests dürften folgen.
Es wird also künftig radikal einfacher werden, Störungen im Embryoerbgut schon früh festzustellen. Und das wiederum wirft ethische Fragen auf.
Eltern werden künftig nämlich öfter vor der Frage stehen, ob sie ein krankes oder behindertes Kind behalten oder abtreiben wollen. Und eine breite gesellschaftliche Diskussion über Chancen und Grenzen der Früherkennung von genetischen Schäden im Embryo, diese Diskussion wird muss wichtiger werden.
Zu einem ganz anderen Thema. Nun ist es offiziell bestätigt. Neutrinos halten sich an die Lichtgeschwindigkeit.
Diese kleinen Elementarteilchen fliegen definitiv nicht schneller als Licht und sie stellen daher auch nicht Einsteins Relativitätstheorie auf den Kopf, wie das noch letztes Jahr ein internationales Team am CERN in Genf und dem italienischen Gran Sasso vermutet hatte. Schon im vergangenen Februar hatte sich abgezeichnet, dass die Messungen, welche seinerzeit die Welt in Aufregung versetzt hatten, dass diese Messungen wohl einen Fehler hatten, verursacht von einem defekten Glasfaserkabel. Und gestern nun hat dies das CERN nochmals offiziell bestätigt.
An der Internationalen Konferenz der Neutrinophysik und Astrophysik in Kyoto. Betrübt sind die Forschenden am CERN nun aber nicht.
Denn nur wer Fehler mache, betonte der Direktor des CERNs gestern, komme vorwärts, ganz besonders in der Forschung.
Und wahrscheinlich ganz genau gleich sehen dies auch Forschende des Schweizerischen Nationalfonds. Sie haben diese Woche einen Misserfolg mitgeteilt.
Und zwar besteht dieser Misserfolg darin, dass es nicht gelungen ist, einen Pilz zu bekämpfen, der Frösche befällt. Frösche gehören ja weltweit zu den gefährdetsten Tiergruppen überhaupt. Und der besagte Pilz sei einer der schlimmsten Krankheitserreger, der je ein Wirbeltier befallen hat, schreiben die vom Nationalfonds unterstützten Forscher der Uni Zürich in ihrer Mitteilung. Der Pilz, der auf der Haut der Frösche lebt, sei mitverantwortlich fürs Verschwinden von fast 100 der 120 ausgestorbenen Froscharten der letzten Zeit.
Und er wird nun wohl noch weitere Arten vernichten.
Sofern nicht andere Forschungsteams ein Gegenmittel finden. Die Zürcher Forscher haben daher nun eine Datenbank für Froschbehandlungen ins Internet gestellt. Die können Forscher weltweit mit ihren Daten füttern, so die Idee. Zugleich von den Erfahrungen der anderen lernen und der Pilz wird vielleicht doch noch vernichtet.
Der Fund war eine Sensation. Nachdem sie zwei Jahrzehnte danach gesucht hatten, entdeckten Taucher 2011 das Wrack der Mars. 1564 war das Flaggschiff der schwedischen Kriegsflotte vor der Ostseeinsel Öland von einer dänischen Armada versenkt worden. Die Mars war das größte Kriegsschiff seiner Tage. Als die Taucher das Wrack zum ersten Mal sahen, da waren sie erstaunt, wie gut die fast 500 Jahre alten Teile erhalten sind. Die Ostsee gab diesen Schatz aber nicht freiwillig preis. Aufgespürt haben die Forschenden das Wrack der Mars mit hochmodernen Sonargeräten und für den Tauchgang zum Wrack hinunter, da braucht's Extremtaucher. Frank Grotelüschen berichtet.
Langsam tuckert die Litorina über die Ostsee. An Bord des Forschungsschiffs bauen Wissenschaftler gerade ein Gerät zusammen. Eine Art Mini-Torpedo mit kleinen Flossen an den Seiten.
Sieht ein bisschen aus wie ein Fisch, wird hinterhergezogen hinter dem Schleppfahrzeug und in einer bestimmten Tiefe über den Meeresgrund gefahren.
Fisch, so nennen Christian Hove und seine Kollegen die Sonde. Ein Sonargerät. Es tastet den Meeresgrund fächerartig ab. Und zwar akustisch mit leisen Klicklauten.
Das sind die Echoschallwellen, die ausgesendet werden von dem Fisch nach unten zum Meeresboden und die reflektierenden Wellen werden wieder aufgenommen von diesem Fisch und als Daten an den Rechner gesendet.
Mit Hilfe der Schallechos soll das Sonar alte Schiffswracks am Meeresgrund aufspüren. Jetzt nähert sich die Litorina einer möglichen Fundstelle.
Wir können loslegen einmal.
Die Forscher lassen den Fisch zu Wasser. Die Datennahme beginnt.
Ja, wäre es möglich, dass wir so ungefähr 4 Knoten fahren?
4 Knoten, okay.
Super, danke.
Paul Bagley, Sonarexperte aus England, steht vor einem Laptop. Der Monitor zeigt eine graue Fläche mit einigen hellen Flecken und ein paar dunklen Schatten.
Yeah, that looks good. We're recording data. So as soon as we start moving, the altitude of the fish is 8 meters above the seafloor.
Sieht gut aus. Das Gerät nimmt Daten. Im Moment schwimmt der Fisch 8 Meter über dem Meeresgrund. Noch sehen wir nichts als Schlamm. Aber vielleicht finden wir ja gleich ein Wrack.
We'll find a wreck.
Konzentriert starren die Experten auf den Monitor. Plötzlich Aufregung. Bagley zeigt auf den Bildschirm.
Yeah, well, we saw it. It's not a very tiny wreck, but it's there.
Er hat etwas Auffälliges entdeckt. Die Litorina wendet und fährt noch einmal über die Fundstelle. Auf dem Monitor zeichnet sich ein verschwommener Schattenriss ab. Das Expertenauge erkennt sofort. Es ist ein Wrack.
which gives you an idea that it's standing up off the seafloor. So the wreck is about 20 meters long.
Das Wrack scheint senkrecht auf dem Meeresgrund zu stehen. Es ist um die 20 Meter lang. In der Mitte ist irgendwas zu erkennen, womöglich die Ladung. Was das sein könnte, werden wir erst später sagen können, wenn wir die Daten ausgewertet haben.
Das Sonar an Bord der Litorina kann einen relativ breiten Streifen am Meeresgrund abscannen. Wollen sich die Forscher eine Stelle genauer anschauen, nutzen sie eine andere Art von Sonargeräten. Die haben zwar nur einen kleinen Blickwinkel, liefern dafür aber deutlich schärfere Bilder. Spezielle Geräte können sogar in den Grund hineinblicken und Wracks aufspüren, die im Sediment verborgen liegen. All diese Werkzeuge sind für Unterwasserarchäologen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Mit ihrer Hilfe gelingen sensationelle Funde, wie im vergangenen Herbst an der Ostküste Schwedens durch den Extremtaucher Richard Lundgren.
Die Mars war alles andere als ein normales Schiff. Sie war der Ausdruck eines neuen schwedischen Selbstbewusstseins. Brutal, vulgär, doppelt so groß wie andere Schiffe, dreimal so viel Kanonen an Bord.
Richard Lundgren ist einer der Stars der Taucherszene. Für die BBC hat der Schwede Unterwasserfilme gedreht, in der Karibik nach versunkenen Goldschätzen der Spanier gesucht. Seine Leidenschaft aber gilt der Mars, dem größten Kriegsschiff seiner Zeit, 50 Meter lang, bestückt mit 100 Kanonen. Am 31. Mai 1564 war das Flaggschiff der schwedischen Marine von Erzfeind Dänemark versenkt worden und hatte 1000 Mann mit in die Tiefe gerissen. Nur, wo genau das Wrack gesunken ist und wo es heute liegt, war lange Zeit unbekannt. Bis Lundgren im letzten Herbst eine Expedition startete. Sie führte ihn vor die Küste der Insel Öland.
Wir haben das Seegebiet mit dem Sonar abgesucht, einem Gerät, das Schallwellen aussendet und die vom Meeresgrund reflektierten Echos aufnimmt. Am zweiten Tag sahen wir mit dem Sonar etwas Interessantes am Meeresgrund, vermutlich Holzteile. Wir nahmen sie genauer unter die Lupe. Dann endlich hatten wir ein scharfes Sonarbild im Kasten. Wir wussten sofort, entweder war es die Mars oder ein anderer interessanter Fund.
Gewissheit konnte nur ein Tauchgang zum Grund der Ostsee bringen, in eine Tiefe von 75 Metern. Das Gas in den Tauchflaschen basiert auf Helium. Es lässt die Stimmen klingen wie Mickey Maus. Filter fangen den Atem auf und binden das Kohlendioxid. Eine aufwendige Tauchtechnik, man braucht sie für solche Tiefen. Als Lundgren am Meeresgrund den Scheinwerfer anschaltete, stockte ihm der Atem.
I can't even try to describe the feeling when this big hull side.
Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, als sich der Schiffsrumpf langsam im Dunkeln abzeichnete. Es war einfach fantastisch, als ich das Wrack vor mir auftauchen sah. Sämtliche Teile sind noch da und alles, was mit dem Schiff versunken ist. Das Mobiliar, die Kriegskasse, die persönlichen Gegenstände der Besatzung, die Soldaten. Nicht nur die schwedischen, sondern auch die aus Dänemark, die das Schiff gerade geentert hatten.
Dass das Wrack nach mehr als 400 Jahren überhaupt noch erhalten ist, ist ein absoluter Glücksfall, zu verdanken den Bedingungen am Meeresgrund. Mit 75 Metern ist es relativ tief und das ganze Jahr über kalt. Außerdem herrscht hier im Norden der Ostsee nur ein geringer Salzgehalt. Das alles führt dazu, dass holzzersetzende Organismen nur in Zeitlupe agieren können. Und nicht nur das Holz ist gut erhalten.
Wir haben Knochen gesehen, die von einer brutalen Schlacht erzählen. Die letzten Stunden auf der Mars müssen schrecklich gewesen sein. Wir sehen abgeschlagene Köpfe und Skelette zertrümmert von Kanonenkugeln. Das ist verstörend und faszinierend zugleich.
Bislang haben die Forscher das Wrack sorgfältig kartiert. Die eigentliche Arbeit beginnt erst. Gemeinsam mit Archäologen will Lundgren das Wrack untersuchen, will die Trümmer nach Fundstücken durchforsten. Und womöglich wird das Wrack eines Tages geborgen, um es an Land zusammenzusetzen und in einem Museum auszustellen, ähnlich wie die berühmte Vasa in Stockholm.
It's too early to talk about salvage as it is.
Es ist noch zu früh, um über eine Bergung zu sprechen. Aber es ist nicht unmöglich. Als erstes aber werden wir nur wenige Teile an die Oberfläche holen. Vielleicht eine der Kanonen oder ein paar Holzteile. Wir wollen das Wrack ja nicht zu sehr stören.
Fast 500 Jahre unter Wasser. Das Wrack des schwedischen Kriegsschiffes Mars. Das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Soweit Wissenschaft DRS2 für den Moment. Wir hören uns wieder zur selben Zeit auf demselben Kanal heute in einer Woche oder im Internet auf drs2.ch. Redaktion dieser Ausgabe Anita von Mont, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.